Stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Eingesperrt im Podcast-Studio meines Vertrauens sitzt mir gegenüber leider nicht Stefan Adelmann, aber zumindest haben wir eine Fangschaltung nach Lannach eingerichtet.
Hallihallo. Wir haben gesagt, nachdem du jetzt da krank warst die letzten Tage, begebe ich mich nicht in dieses Bazillennest, das du Studio nennst.
Ich habe eh schon mal gelüftet heute.
Ja. Gutes neues Jahr, mein lieber Freund.
Ebenso. Ja. Hast du gut verbracht, Silvester?
Ja, ganz unspektakulär. Rübergerutscht bin ich um 0 Uhr an der Seite meines Hundes, der die Nerven geschmissen hat, weil es draußen wieder mal so gekracht hat.
Ja, verständlich. Ja.
Und ja, komplette Irre, die Leute sind so irre. Sie sollen einfach aufhören am 26. zum Schießen und keine Ahnung, kotzt mir an. Aber ist wurscht, um das soll es jetzt nicht gehen.
Nein, wobei, einmal kann man schon noch sagen, offenbar sind Inflation und horrende Strafen sind nicht ausreichend genug.
Nein, ich habe jetzt übrigens gelesen, dass der inflationäre Gebrauch von Feuerwerkskörpern und so weiter ja auch ein Ausdruck an Rebellion ist und Obrigkeitskampf und so weiter, weil denen da oben sagen, was dir Greta Thunberg sag ist, wie da
meine
Raketen da aufschießt.
Ja, das muss wohl jeder für sich entscheiden, ja.
Genau. Auf jeden Fall gutes neues Jahr an alle auch da draußen. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut gerutscht und es freut mich, dass wir wieder zurück sind.
Wir sind zurück, Fußball ist zurück. Geil, oder? Kicken im Fernsehen. Es gibt eigentlich nichts Schöneres. 26., 1., 2. Ich war wirklich, ich habe, glaube ich, alle Spiele geschaut, die in der Zeit im Fernsehen waren. War sehr zufrieden damit. Und ja, der Boxing Day hat sich daheim etabliert als Weihnachtstradition. Eigentlich habe ich alles erreicht im Leben.
Die Weihnachtszeit oder der Weihnachtsfriede ist ja dann auch von Breaking News, die ich ein bisschen angedeutet haben, in den letzten Wochen unterbrochen worden. Und dem wollen wir ja heute auch unser Augenmerk widmen. Und zwar ist die Rede davon, dass einer der größten Pelé nicht mehr unter uns ist. Am 29. Dezember, glaube ich, wie er verstorben ist. Und wir beide haben natürlich gesagt, gut, dem Größten oder einem der Größten gehört natürlich auch ausreichend Platz im größten Fußball-Podcast.
So ist.
Und deswegen haben wir gesagt, geht's heute
oft Kosten und Mühen gescheut und lang vorbereitete Sendungen nach hinten verschoben, um uns am aktuellen Thema mit absoluter Hingabe zu widmen.
Aber vorher schauen wir uns noch ein bisschen was an, oder?
Genau. Was ist denn passiert so in der Fußballwelt, liebster Stefan?
Ich habe aufgeschrieben als ersten Punkt, CR7 macht bezahlten Urlaub in Saudi-Arabien. Ich glaube, offensichtlich sehr gut bezahlten Urlaub. Und aus diesem Statement, das irgendwie von sich gegeben hat, von wegen, er freut sich auf eine spannende Herausforderung oder auf einen interessanten Club in einer anderen Liga. Boah, ich glaube, der wird, zumindest das Konto wird ihn nicht desillusionieren, aber ich glaube, alles andere wird ihn sauer aufstoßen. Und die letzten paar Monate, muss ich sagen, haben in der Diskussion Messi-Ronaldo schon einmal ganz einen schweren Eindruck hinterlassen, oder?
Wobei mein absolutes Highlight in der ganzen Geschichte ist das, dass der Typ, der bei dem Verein gespielt hat, der bisher die Nummer 7 dran hat, sich geweigert hat, seine Nummer herzugeben, weswegen sie ihn einfach im Vertrag aufgelöst haben.
Wirklich?
Es ist absolut alles wurscht, offenbar, ja.
Wobei, ich finde ja von dem Typen gut, dass er sagt, ne, ich habe meinen 7er, den gebe ich nicht her.
Ja, ich meine, wer ist der bekannteste Sieger der Welt? Der Ronaldo oder der Typ, von dem ich vorher nichts mehr gehört habe und das noch immer jetzt gemerkt habe. Aber ein Mann mit Prinzipien und in seiner Welt und auch in meiner hat er alles richtig gemacht.
Ja. Also ich glaube, er wird eine gute Zeit haben, weil ich schätze, neben dem fürstlichen Gehalt, das er verdienen wird, oder vielleicht fürstlich wird gar nicht ausreichen, kaiserlichen Gehalt, das er verdienen wird, wird er, glaube ich, einfach auch sonst kein Geld brauchen, weil ich schätze mal, er wird seinen ganzen Hausrat und alles, was er braucht, dort drüben in Saudi-Arabien einfach, schätze ich mal, kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen. Und er wird sich noch schön was verdienen. Ist ja angeblich dann auch geplant, dass er dann der zentrale Botschafter rund um die WM-Kandidatur von Saudi-Arabien für 2030 wird. Also ich glaube, die nächsten Jahre hat er schon was zu tun, der Cristiano.
Ja, das wäre voll schön, wenn 2030 dann die WM in Saudi-Arabien ist. Vielleicht höre ich dann wirklich auf mit Fußball zu verfolgen. Schauen wir mal. Was hat es sonst noch so dann, Stefan? Ja, Stichwort WM, da gibt es ja noch das eine, was du erzählen möchtest.
Genau,
oder?
Und zwar habe ich aufgeschrieben noch einen zweiten Punkt, und zwar ist es mein absoluter Hassmoment bei der WM 2022. Und wir haben uns ja ausführlich in unserem mehrteiligen Podcast-Feature-Special gemeinsam mit dem Ballesterer rund um mit der WM beschäftigt und haben da viel gesagt, was wir sagen wollten, und ich würde jetzt nicht zu weit ausholen. Aber mein absoluter Hassmoment war, wie Argentinien sich den Titel geholt hat und dann die Party halt abgegangen ist auf dem Spielfeld, wie man auf einmal gesehen hat, wie dieser extrem peinliche Typ, dieser Salt Bae,
oh ja,
wie fuck, der hergegangen ist und versucht und den Messi von hinten angestupst hat, weil er quasi jetzt da ihm gratulieren will, und ich mir gedacht, Javi, was ist mit dir, du Typ, der weniger Flair und Schneid hat als ein durchschnittlicher Würstelverkäufer irgendwo in Österreich. Wirklich, ich hab mich so vor dem Fernseher so geärgert, und ich habe dann auf YouTube und so weiter das Video auch immer wieder gesehen, dieser Fullwitzfigur, der glaubt, weil er halt sein Kotelett da mit irgendwie deppert würzt, mit Salz bestreitet, dass er irgendwas ist. Der Typ, erstens mal ist er Ausdruck davon, er landet nach am WM-Finale am Spielfeld, läuft dort herum und gratuliert und glaubt, er ist jetzt an der Reihe, dem Messi zu gratulieren. Diese Fullwitzfigur. Und das Einzige, was dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt hat, war, wie er, glaube ich, ein, zwei Tage später ein Foto gepostet hat, wie Gianni Infantino bei ihm sein Kotelett essen war oder Steak essen war. Und ja, da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, damit reicht es jetzt, glaube ich, diese WM. Bitte hack mal so, wie Gianni Infantino bei dieser Witzfigur Salt Bae oder Bae sein Scheiß-Steak frisst. Und ich habe mir gedacht, Alter, verschlucken, so ist die Schirche, habe ich mir gedacht.
Ha, ein billiger Schmäh zum Abschied. Willst du damit sagen, dass dir jemand die WM versalzen hat, Stefan?
Ja, nein, wirklich. Diese elendige Witzfigur, wirklich. Der Inbegriff dessen, was in unserer heutigen konsumgeilen und aufmerksamkeitsgeilen Gesellschaft vorschläft, ist die Witzfigur, und wie alle Leute hinströmen zu der Witzfigur. Wirklich.
Ja.
Geht's zum Würstelstand am Grazer Hauptplatz oder irgendwo, sonst irgendwo?
Am Wiener Hauptplatz.
Am Wiener Hauptplatz, am Eigensstädter Hauptplatz, wurscht auch wo auch immer. Genau. Kriegt ein besseres Würstel und dann krassere Leute als Davids-Figur. Wirklich, wach, kotzt mich an.
Finde ich gut, dass du das jetzt nochmal extra betont hast, lieber Stefan. Ich habe auch noch eine kleine Kleinigkeit mit, und zwar aus dem Jahre 1937 vom Fußballclub Charlton Athletic. Da gab es ein Spiel, das kurz vor Anpfiff wegen Nebels abgebrochen worden ist.
Okay.
Allerdings hat man das dem Kohle nicht gesagt, und der ist angeblich erst 15 Minuten nach Absage draufgekommen, dass er da völlig umsonst im Tor steht und darauf wartet, dass jetzt dann bald mal wer auftaucht. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt, aber es ist zu schön, um sie auszulassen.
Jetzt wirklich sollte irgendwer mehr
dazu wissen oder halt auch wissen, dass vielleicht ein Hoax ist oder so, dann schreibt es uns doch an redaktion@spielfrei.at. Wir sind immer wieder gern gewillt, Geschichten, die wir da zu bringen, unseren Podcast zu revidieren. Oder wenn wer doch das bereichern kann, gefällt es uns natürlich genauso gut. Ansonsten würde ich sagen, wir starten schon mit unserer ersten Rubrik.
Das Getränk der Episode.
Nachdem unser letztwöchige das Getränk, das Magnesium, das ich so gern trinke, oder mein Multivitamin-Cocktail, für sehr viel Gelächter gesorgt hat, und ich leider immer noch nicht gesund bin, bleibe ich in dieser Kerbe und habe uns mitgebracht einen Ingwer-Tee mit Zitrone.
Oh.
Das ist der einzige Tee, den ich trinke. Und die Geschichte dazu ist, dass ich so wie der Ted Lasso in der großartigen Serie Ted Lasso einfach nicht glaube, dass Leute ernsthaft Tee trinken. Ich glaube, das ist ein großer Schmäh.
Wieso glaubst du das? Wie meinst du, was bezeichnest du als ernsthaft Tee trinken? Muss ich dabei ernst schauen? Naja,
so tun, als ob das ein klasses Getränk ist. Das ist irgendwas. Das schmeckt, das ist warm, schmeckt noch fast gar nichts und echt überhaupt nicht beeindruckend. Ich glaube, also, das ist.
Anfängertipp, lass einfach im Beutel auch zwei Minuten länger drinnen, als draufsteht, und schmeckt schon mal noch ein bisschen was. Und ich glaube, du hast einfach bis dato nur schlechten Tee getrunken. Es gibt schon wirklich vernünftig guten Tee.
Ja. Ja. Redet euch das nur ein.
Oder vielleicht sind deine Geschmacksnerven mittlerweile so verkümmert, dass du nur mehr, keine Ahnung, Mountain Dew oder irgend sowas in dir noch irgendeinen Geschmack auslöst.
Da gibt es ein anderes Heißgetränk, das unglaublich intensiv ist. Das nennt sich Kaffee. Das zum Beispiel finde ich 1000-mal besser. Ja,
das geht ja nicht. Es geht nicht darum, was besser ist. Ich finde Kaffee auch besser als Tee. Aber es geht darum, dass du offensichtlich nie an Tee geschmeckst. Und entweder liegt es an der Teeauswahl oder es liegt an deinen verkümmerten Geschmacksnerven, die irgendwo.
Ich glaube nicht, dass ich verkümmerte Geschmacksnerven habe. Ich trinke eh schon Ingwer-Tee, weil der vermeintlich ein bisschen was nach was tut, aber was soll ich sagen? Für mich reicht es nicht. Es reicht fürs Getränk der Episode, solange ich krank bin. Ich gehe davon aus, dass wir in hoffentlich 14 Tagen wieder aufnehmen, ich dort gesund bin und dann wir uns vielleicht sogar gegenüber sitzen und ein vernünftiges Getränk der Episode haben. Bis dorthin bleibt es beim Ingwertee.
Mit Zitrone.
Mit Zitrone.
Okay.
Und um die ganze Geschichte jetzt ein bisschen abzurunden und auf was Besseres und Lustigeres überzuleiten, kommt schon die nächste Rubrik und das sind die großen Zehn.
Wird die Sendung heißen? Die Großen! Die Großen! Die Großen! Zehn, yes, ja!
Die großen Zehn, yes, ja. Wir haben heute die großen Zehn Brasilianer. Einfach knackig, aber trotzdem zum Erklären. Liebster Stefan, ich übergebe das Wort an dich.
Und zwar geht es heute darum, nachdem Pelé der Größte aller Brasilianer ist, wenn es um den Fußball geht, ist er natürlich außen vor. Aber wir haben gesagt, wir nutzen heute die Möglichkeit, unsere großen Zehn, und die großen Zehn laufen immer so ab, dass der liebe Alexander und ich uns zu einem beliebigen Thema unserer Wahl 10 Antwortmöglichkeiten überlegen, 5 hat der Alexander, 5 hat wie, und das ergibt gemeinsam die großen 10. Haben wir gesagt, okay, Pelé ist außen vor, aber da gibt es ja noch viele andere, die reinfallen in die Kategorie und die sich auch eine Erwähnung verdienen. Können Brasilianer sein, die noch aktuell aktiv sind, können Brasilianer aus unserer Jugend sein oder aus Zeiten lang vor unserer Zeit. Aber wie gesagt, da gibt es keine Vorgaben, sondern wer sind unsere Liebsten? Und das Wichtige, wir wissen auch, die großen Zehn lösen ja immer wieder viel Resonanz da draußen bei euch aus. Schreibt uns doch, wenn ihr komplett unzufrieden seid mit unserer Auswahl, wer es in eure Top 10 geschafft hat, weil natürlich werden wir uns das durchlesen, aber es geht ja nicht nur darum, die einzig wahre Entscheidung zu treffen oder richtige Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung, die uns am meisten passt. Gut. Soll ich anfangen an Platz 5?
Bitte fang an, aber bevor du anfängst, ich habe ein bisschen recherchiert und ein Fußballer, der mir unterkommen ist, wo ich mir jetzt relativ sicher bin, dass er bei dir nicht drauf ist und bei mir nicht drauf ist, ihn nur kenne aus einem populären Online-Fußballspiel, ist der Jairzinho. Schon mal gehört?
Na.
Der ist dort als Ikone veröffentlicht worden. Ich habe echt keine Ahnung, wer das sein soll.
Ja.
Soll es Hörerinnen und Hörer da draußen geben, die uns ein bisschen in die Geschichte des brasilianischen Fußballs, der, sage ich mal, ab der 50er Jahre noch ein bisschen unterstützen wollen, schreibt uns auch bitte eine E-Mail. Wir sind immer wieder dankbar für Hinweise.
Und man muss ja sagen, es wirkt ja auch, ich werde es ja jetzt da sehen, in meiner Auswahl schwingt ja ganz klar meine Zeit der Sozialisierung mit. Wer für mich zu den größten Brasilianern gehört. Und jetzt weiß man natürlich, die Brasilianer, wir sprechen ja später noch über Pelé, sind ja schon mehrmals Weltmeister geworden. Und viele von denen, die einfach ganz groß waren, haben es bei mir nicht reingeschafft, ganz einfach, weil ich es nie spielen gesehen habe. Und ich tue mir einfach schwer, die Leute, die ich nie spielen gesehen habe, auf meine Shortlist zu nehmen. Auf jeden Fall, mein Platz 5, und ich bin den Platz 5 freigelassen, weil ich den aus dem Stegreif heraus entscheiden wollte, weil ich mehrere Kandidaten da stehen habe. Und zwar entscheide ich mich jetzt dafür Rivaldo. Mein Platz 5 ist Rivaldo. Für mich einer, er ist zwar Weltfußballer geworden, was ich weiß, aber trotzdem schwingt er oft nicht in der ersten Reihe der Brasilianer mit und das finde ich zu Unrecht. Er hat sich allein für das Fallrückzieher dort damals im Barca-Dress schon eine Nominierung verdient, aber für mich ein ganz großartiger Typ, den ich tatsächlich, weil zu dem Zeitpunkt viele andere meiner Lieblingsbrasilianer aktiv waren, gar nicht so wahrgenommen habe, wie großartig er eigentlich ist, aber er war schon ganz ein großartiger. Deswegen mein Platz 5, Rivaldo.
Nehme ich gleich vorweg, ist mein Platz 4.
Oh, bravo.
Also habe eigentlich dem nicht viel zu ergänzen, außer dass es halt schon cool war, dem im Barca-Dress zuzuschauen. Das habe ich auch super in Erinnerung. Hat mit diesem Freistoß, mit diesem Fallrückzieher, das du erwähnt hast, natürlich Geschichte geschrieben. Und ist aber irgendwie dann auch nach seiner aktiven Karriere gleich mal ein bisschen aus der Versenkung verschwunden. Ja, trotzdem geiler Spieler.
Gut, wann?
Ich gehe Platz 5. Mein Platz 5 und das ist jemand, der mich so in dieses brasilianische Fußballer-San wirklich was ganz Besonderes eingeführt hat. Es war der Romario.
Mhm. Guter Mann.
Ebenfalls bei Barca gespielt, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich so richtig zum Fußball gekommen bin. Sehr, sehr viele Tore geschossen in seinem Leben. Guter Mann, guter Spieler. Dann auch noch mit sehr bekannten und guten anderen Brasilianern zusammengespielt.
Und ist, glaube ich, Politiker gewesen.
Mittlerweile, ja.
Der ist immer noch Politiker.
Ja, der ist immer noch oder ist Senator oder so in Rio, ja.
Okay.
Ja.
Guter Mann.
Ich weiß jetzt nicht, ob er von einer guten Partei Senator ist, aber immerhin war er ein guter Fußballer.
Ja.
Platz 4 bei dir.
Mein Platz 4, ich habe es bezeichnet als die spielerische Finesse im tristen Leverkusen der späten 1990er und frühen 2000er Jahre.
Lucio kommt jetzt, oder?
Nein, das kommt nicht Lucio, sondern Zé Roberto.
Ja, cooler Typ, ja.
Ganz großartiger Typ, hat unter anderem für Real, eben für Leverkusen, für Bayern, für den HSV, Flamengo und Gremio gespielt und ist, glaube ich, vor allem dann nochmal international an seiner Popularität gestiegen, weil er eben so ewig lang gespielt hat. Der hat eben 2017 erst im Alter von 43 Jahren seine Karriere bei Palmeiras beendet und war zu dem Zeitpunkt noch immer freshest fresh und super fit. Da gibt es ja diese großartigen Bilder von ihm und wie das, wie du siehst, wie der Typ mit 42 Jahren ripter ist als die meisten anderen Kicker. Es
mit 4% Körperfett oder so.
Ja, jemals waren. Also grandioser Typ und wie gesagt, Bayer Leverkusen mit Zé Roberto hat wirklich etwas mehr Esprit versprüht. Das haben sie damals wirklich sehr, sehr gut gemacht, indem sie den geholt haben, den Typen.
Ja, cool.
Geiler Mann.
Ja. Platz 3. Mir ist klar, das heißt, du bist gleich bei Platz 3.
Mein Platz 3, Weltmeister 2002 und sorgt für mich für einen der allerikonischsten Momente, und zwar ist es Roberto Carlos. Roberto Calouche, wie es im OF, glaube ich, geheißen hat. Vielleicht stimmt es ja auch portugiesisch, ich weiß es nicht. Aber Roberto Carlos ist einfach erst einmal so ein Verteidiger und deswegen ist gehört viel mehr Verteidiger in so eine Liste der Brasilianer, der besten Brasilianer. Aber dieses Freistoßtor gegen Frankreich, was war das, Confed Cup?
Irgend sowas, ja. Jedenfalls
Weltmeisterschaft. Es war nicht WM, ich glaube, es war Confed Cup. Das war unfassbar und für mich einer der aller ikonischsten Momente kehrt für mich neben dem Tor von Maradona damals bei der WM 86 oder der Hand Gottes bei der WM 86, dem Champions League Finaltor vom Zidane damals in Glasgow gegen Bayer Leverkusen, wo ein Ball aus 30 Meter der senkrecht nach unten fällt, Volley nimmt. Es hat so viele ikonische Momente gegeben, aber das Freistoßtor von Carlos ist für mich ganz vorne dabei, weil er einfach mitunter fast physikalische Gesetzmäßigkeiten fast widerlegt hätte.
Ja, ich sag's auch gleich, dass mein Platz 2 ist, das heißt die Warte der Nation. ich kann, wie immer, wenn du mal ausholst bei sowas, nicht mehr viel ergänzen, weil du alles Wesentliche sehr, sehr gut und viel besser als ich auf den Punkt bringst. Aber mir hat halt auch gedacht, dass das von der Spielart jemand war, da habe ich mir gedacht, das hätte mir auch taugt, wenn ich so schnell zumindest gewesen wäre. Die Wadeln habe ich auch nicht gehabt, aber zumindest der Ansatz. Die Geschwindigkeit habe ich nicht einmal im Ansatz gehabt. Mir hat auch immer taugt, wenn der in Werbungen auftaucht ist. Das war sehr, sehr lustiger. Und ich glaube, er hat es auch privat ganz lustig gehabt, weil ich letztens irgendwo gelesen habe, 16 Kinder. eins weniger als ich behauptet zu haben. Ja, guter Typ.
Er hat 16 Kinder, wirklich?
Ja, mit 11 Frauen, glaube ich.
Bist du da nicht.
Bleibt vielleicht gar nicht mehr so viel über von dem Geld, das er verdient hat. Auf jeden Fall ein cooler Typ. Wir kommen zu meinem Platz 3. Mein Platz 3 zeichnet sich dadurch aus, dass der erste Spieler ist, der, ich habe ja irgendwann mal gesagt, Spieler, die zwischenzeitlich so wirken, als ob sie ihr Talent verloren haben, wurden gespacejumped. Und das ist aus meiner Wahrnehmung der erste Spieler, der gespacejumped worden ist, davor aber wirklich sensationell gespielt hat, unter anderem auch Weltfußballer geworden ist.
Und trotzdem auf Platz 3?
Die Rede ist von Kaká.
Ist der so gespacejumped worden?
Ich kann mich an
den späten Kaká gar nicht mehr erinnern.
Der hat 2013 war schon 31, aber der hat ja bei Milan wirklich aufgegeigt. Ja, fast 200 Spiele, 70 Tore, dem ist einfach alles gelungen, jeder Pass, jedes Tor. sensationell schöner Fußballer.
Du meinst optisch, weil er so ein schöner Mensch war?
Nein, weil er so schön gespielt hat, natürlich. Also. Es geht ja immer ums Fußballspielen bei uns, oder hauptsächlich zumindest, ja. Ein bisschen geht es schon um alles neben rundherum auch, aber hauptsächlich geht es ums Fußballspielen. Und dann hat er ja zur Real gewechselt und da ist es am Anfang noch gar nicht so schlecht gegangen, erste Saison, und dann ist es wirklich stark bergab gegangen, bis er dann von Real wieder zu Milan zurückgegangen ist, in der Hoffnung, dass es besser wird.
Genau.
Ja, aber an Real kann man sich nicht erinnern, weil dort hat er diese Top-Leistungen nicht so richtig gebracht. Ja,
war er der Teil von den Galacticos, oder? Damals.
Mhm.
Ja, da bist du da leicht am Untergegangen, oder? Muss man
auch
sagen.
Ja, aber er war dann schon danach auch noch. Also er war ja am Ende der Galacticos eigentlich. Ja?
Mhm, stimmt.
Genau. Spannend. Aber trotzdem Weltfußballer und hat sensationell tolle Sachen gemacht und war immer super anzuschauen.
Großartiger Typ. Wahnsinns Pass damals im Champions League-Finale, im legendären Champions League-Finale gegen Liverpool.
Gegen Liverpool, er hat erst aufgezaubert und dann ausgezaubert.
Ja, großartiger Mann. Mein Platz 2.
Bitte.
Ronaldinho.
Auch.
Mein Platz 2, Ronaldinho, zweimal Weltfußballer, Weltmeister 2002. Und der wahrscheinlich am meisten dem idealtypischen, stereotypischen Brasilianer, dem Jogar Bonito, entspricht. Geiler Typ. Ja. Was der gemacht hat, er war der OG geile Brasilianer. Also das war dem Typen beim Kicken zuzuschauen, da hast du gemerkt, der macht es nicht nur, weil er richtig viel Kohle dafür kriegt, sondern weil er halt einfach sonst gerade wahrscheinlich das Gleiche machen würde, auch wenn er irgendwo in Brasilien irgendwas anderes beruflich machen würde. Wäre er wahrscheinlich trotzdem gerade nicht beim Arbeiten, sondern am Kickplatz und würde gerade geile Sachen am Kickplatz machen. Also ja. Der Typ ist der Inbegriff für mich vom idealtypischen Straßenfußballer. Geiler Habi.
Ja, kann ich nachvollziehen, weswegen er bei mir auf Platz 1 ist.
Schon wieder?
Sorry, dass du das nicht so gut zusammenpasst. Aber Spielfreude, also wenn man an Spielfreude im Fußball denkt, dann denke ich als erstes ans Gesicht vom Ronaldinho. Das war einfach besonders. Der Typ, glaube ich, wie du das so richtig beschrieben hast, das Fußball ist die Leidenschaft, das Leben, das alles. Das führt zu so spektakulären Momenten, dass drei Tore im Bernabeu-Stadion gegen Real schießt und dann Standing Ovations dort kriegst. Das führt aber auch dazu, dass du außerhalb des Platzes mit einem portugiesischen Pass verhaftet wirst und einmal eine Zeit lang in U-Hof sitzen musst. Also ich glaube, er hat nichts auslassen außerhalb vom Fußball. Und ewig schaut er, den gar nicht so viel gesehen zu haben, wie ich es eigentlich gerne hätte. Also schon ein bisschen, aber
nie live gesehen, das habe ich leider Gottes nicht.
Nie live gesehen, genau. Und ja, verdienter Platz 1 für mich, für dich verdienter Platz 2. Und das führt mich dazu, dich zu fragen, ob der Ronaldo auf Platz 1 bei dir ist, weil ich habe mir auslassen.
Ja, natürlich habe ich ihn auf Platz 1 gesetzt. Mein größtes Idol, das ich damals als Kind gehabt habe, natürlich auf Platz 1. Ich glaube, ist mittlerweile meist gerankter Spieler bei mir in unseren unzähligen großen 10, die wir schon haben.
Ja.
Aber auf jeden Fall verdient er sich auch natürlich den Platz 1 in der Liste der großen 10 Brasilianer.
So gut habe ich die gekannt, dass ich wusste, dass der bei dir auf Platz 1 ist, weswegen ich lecklos.
Ja, weil er das Phänomen ist. Also der Typ war unfassbar. Der war so, ja, der beste Stürmer, den es bis dato gegeben hat. Der beste Mittelstürmer, den es bis dato gegeben hat.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also wenn das wer anders sieht, können wir uns gern schreiben. Wir sind jederzeit offen für was. Es gibt natürlich schon den einen oder anderen Contender, der auch sehr, sehr guter Mittelstürmer war. Aber kaum jemand war so beeindruckend. Ja. Vielleicht eh der Aurin am ähnlichsten vom Beeindruckenden sein her. Aber der Ronaldo hat natürlich gezaubert, ja, keine Frage.
Großartiger Mann.
Das waren unsere großen 10 Brasilianer. Und damit hätte ich gesagt, schauen wir mal zu unserem Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Wir reden heute ja über den Pelé. Ein Spieler, den wir nicht einmal knapp nicht gesehen haben im Fernsehen live. Also weder im Fernsehen noch live gesehen haben, aber deutlich vor unserer Zeit. Entsprechend interessant ist es dann auch immer in der Vorbereitung, sich so Highlights anzuschauen, sie mit dem Leben von so einer Legende auseinanderzusetzen, zu der man nur irgendwie über Erzählungen Bezug hat. Wie ist dir da gegangen, Stefan?
Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass die Vorbereitung auf eine Episode, wo es über Pelé geht, insofern schwierig ist, weil man neigt halt einfach stark dazu, einfach das Bild zu übernehmen, das es von Pelé gibt. einfach zu sagen, Pelé ist ein Riesenfußballer, vielleicht der Größte, den es jemals gegeben hat, der Beste, den es jemals gegeben hat, das ist einfach so. Und dann merke ich aber selbst, dass ich eigentlich wahnsinnig wenig weiß über den Typen. Und natürlich, man kennt dieses ikonische Gesicht und hat die ein paar Highlights natürlich im Kopf von Toren, von legendären Toren, die er geschossen hat. Aber trotzdem habe ich mir so gedacht, okay, in meinem Leben, in meinem fußballerischen Leben hat Pelé bis dato für seine Stellung verglichen mit anderen, wie beispielsweise Maradona, und über die Leute werden wir noch reden, einen geringen Stellenwert gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist halt schon nochmal ein paar Jahre früher, weiter zurück, und ich glaube, was wirklich viel ausmacht, ist natürlich, dass dieser Europabezug fällt.
Was meinst du mit Europabezug fällt?
Naja, wir sind es halt schon trotzdem gewohnt, über Spieler zu reden, die in irgendeiner Form irgendwo auch am europäischen Club zugehörig sind. Und das ist der Pelé einfach nicht. Ja. Ich war zum Beispiel, ich habe schon gewusst, vor den Vorbereitungen schon gewusst, dass er nicht in Europa gespielt hat. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, dass er eigentlich nur bei Santos gespielt hat, dann seine Karriere beendet hat und dann halt kurz nochmal in Amerika gespielt hat. Ich dachte zumindest, dass er in Brasilien vielleicht bei ein, zwei Vereinen gespielt hat oder länger in Amerika gespielt hat oder so. War die Wahrnehmung völlig falsch. Ich dachte, der war etliche Jahre in Amerika. Aber eigentlich war es ja Karriere von vorn bis hinten bei FC Santos, dann eigentlich aufgehört und dann noch mal kurz einen kurzen Stint in New York und dann war es aber wirklich, weil da war ja nicht einmal richtig alt, wer aufgehört hat. Ne? Mhm.
Na, das Spannende ist ja, das ist vielleicht, das müssen wir vielleicht noch mal kurz stehen lassen, weil das wahrscheinlich heutzutage ein Ding der Unmöglichkeit wäre, zu sagen, du bist der vielleicht beste Spieler, den die Welt zu einem gewissen Zeitpunkt gesehen hat und du spielst dabei aber nie in Europa. Das merkst, diese Vorstellung heute ist fast schon Ding unmöglich, weil du hast in Europa steckt so viel Geld drin und so viel wird auf den europäischen Fußball geschaut, dass du sagst, der beste Spieler spielt nicht auf diesem Kontinent, ist ja tatsächlich heutzutage schwer vorstellbar, aber damals absolut Usus gewesen. Mhm. Und ich habe mir selbst gefragt, okay, hat das vielleicht dazu beigetragen, dass man, oder wird er vielleicht einfach in Brasilien so sehr als Legende gesehen oder sonst überall? Und inwieweit fremdelt Europa vielleicht mit ihm? Aber man kommt dann schon relativ schnell drauf, wenn man dann sieht, die Stimmen anhört von großen Spielern aus dieser Zeit, die sagen, okay, Pelé war der Größte, auch wenn er nie in Europa gespielt hat. Egal, ob es jetzt der Bobby Charlton war, ob es jetzt der Franz Beckenbauer war, die haben alle gesagt, okay, Pelé war der Größte, den sie jemals erlebt haben. Ferenc Puskás hat gemeint, er findet, dass Alfredo Di Stefano der beste Spieler der Geschichte war. Jetzt kenne ich weder Ferenc Puskás noch Alfredo Di Stefano, aber man kennt den Namen und weiß, dass die doch Legenden waren. Aber er weigert sich, Pelé überhaupt als Spieler zu klassifizieren, weil der Pelé war drüber, über dem Ganzen. Das heißt, man kann da wirklich, also in der Wahrnehmung von Pelé kann man sich echt auf andere Einschätzungen fast verlassen. Weil wenn es nur darum geht, dass ich versuche einzuschätzen, wie großartig war der Typ, würde mir extrem schwer tun. Weil ich halt die brasilianische Liga war sicher nicht vergleichbar mit anderen Ligen, aber es dürfte einfach diese Person Pelé so außergewöhnlich gewesen sein, dass all diese großen Fußballer noch heute sagen, das war der Größte, den es vielleicht jemals gegeben hat.
Und für die Fußballromantiker natürlich eine schöne Geschichte, wenn du sagst, da ist jemand, der talentierter ist als alle anderen auf der Welt, aber er bleibt trotzdem bei seinem Heimatverein. Ganz einfach, zumindest so, habe ich sehr viele Begründungen von ihm selber gelesen, weil ihm dort nichts geführt hat. Er hat bei einem Verein gespielt, der sensationell gut war, erfolgreich war, vor seiner Haustür mit seinen Freunden rundherum, mit dem Meer vor der Tür und alles, was er braucht hat, war in Reichweite sozusagen.
Genau, aber das ist nur ein Teil der Geschichte oder ein Teil der Wahrheit, weil der andere Teil der Wahrheit ist, er hat nicht ausreisen, also sie haben nicht wechseln lassen. Das hat man ja damals auch immer wieder schon gekannt, dass gerade in politisch-autokratischen Systemen, deswegen ist ja auch Maradona später erst nach Europa gewechselt, weil die argentinische Militärjunta ja sie geweigert hat. Und beim Pelé war es nämlich auch so, dem ist quasi der Wechsel ins Ausland nach Europa verboten worden oder unterbunden worden und dann hat er sich natürlich mit dieser Rolle abgefunden. Dann ist es genau das, was du gesagt hast. Dann hat er das angenommen und hat dann 17 Jahre oder den Großteil seiner Karriere bei Santos verbracht. Aber er wäre wahrscheinlich schon auch gewechselt. Was aber für mich trotzdem wieder so ein Ding, der, was heutzutage unvorstellbar war, wäre, ist, dass er schon zu seiner Zeit damals beim FC Santos in Brasilien in den 50er und 60er Jahren und Anfang 70er Jahren einer der bestbezahlten Sportler überhaupt war. Das heißt, die Strahlkraft von einem Pelé, und der war ja auch, obwohl er in Brasilien nur gespielt hat, wirklich, das klingt fast despektierlich als Europäer, war er zu dem Zeitpunkt ja schon einer der größten Werbefiguren, hat richtig viel Kohle damit gemacht und so weiter und war einer der bestbezahlten Sportler. Und das alles zeigt, und vielleicht ist es eine gewisse Form von, früher war es schon gewissermaßen besser, dass du nicht alles in diesen komplett überhitzten europäischen Markt gehabt hast. Weil im Moment wird ja alles Geld noch in den europäischen Fußball reingesteckt, weil nur da quasi gibt es den Ruhm und die ganz große Kohle. Nach Brasilien gestern eher, wenn du quasi sagst, du willst am Ende deiner Karriere noch mal in deinem Heimatland spielen oder was auch immer. Mhm. Nur eigentlich ist es ja eine Schande, dass der argentinische Fußball, dass der brasilianische Fußball eigentlich in der Wahrnehmung in Europa gar keine große Rolle spielt, weil einfach du so gesättigt bist von dem, was in Europa passiert. Weil halt die UEFA und die FIFA halt die Cash-Cow, das ist die WM und die europäischen Fußballbewerbe halt wirklich bis zum letzten halt ausschlachtet und versucht zu Geld zu machen.
Mhm.
Was ich aber beim Pelé recht spannend finde, ist, und ich glaube, es gibt keinen Spieler, über den ich so viel unterschiedliche Zahlen gelesen habe zu seiner Performance. Also ich glaube, ich habe allein in der Recherche vor diesem Podcast 4-5 verschiedene Zahlen gelesen, was seine tatsächlich erzielten Tore betrifft.
Ja, das ist ein bisschen kurios, ja.
Ich habe mich dann einfach für eine Zahl entschieden, und zwar habe ich gelesen, dass er in 841 Pflichtspielen 775 Tore geschossen hat. Das ist definitiv viel. Aber man liest da andere Zahlen, also man kennt ja auch die Zahl, er hat knapp 1300 Tore in 1390 Spielen erzielt, da gehören aber die ganzen Freundschaftsspiele dazu. Auf jeden Fall finde ich es geil, weil er ist für viele der Größte, den es jemals gegeben hat, aber man weiß auch nicht genau, wie viel es jetzt dann oft immer waren, seine Tore, aber es ist nicht so genau, weil es waren einfach extrem viele.
Es war halt noch vor der Digitalisierung, da hat irgendwer mitzählen müssen. Aber er haltet zumindest offiziellen Weltrekord nach wie vor, ne?
Ja. Aber wenn man sagt, man spricht von Pflichtspielen, weiß man, dass gewisse Leute wie ein Herr Messi und ein Herr Ronaldo ja mittlerweile auch schon mehr haben.
Ja.
So werde ich das schauen. Was auf jeden Fall, glaube ich, außer Zweifel steht, und das ist gut dokumentiert und das ist sehr gut belegt und in Bildern ersichtlich, ist, er ist die Person, die am häufigsten die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Dreimal.
Als einziger dreimal, das hat mich überrascht. Ja.
Als einziger Spieler 3 WM-Titel geholt. 1958 als richtig junger Bursche, 1962 und dann nochmal 1970, nachdem er eigentlich ja schon zurückgetreten war aus der Nationalmannschaft, hat er dann sich nochmal quasi überzeugen lassen, ich glaube auch wesentlich von der Militärjunta damals, dass er gesagt hat, er tritt nochmal an dort und hat dann 1970 sogar noch im Alter von 30 Jahren den Titel geholt. Und das ist natürlich wieder eine Leistung, wo du sagst, okay, wenn man sich schwer tut einzuschätzen, wie gut war der FC Santos damals in den 60er Jahren verglichen, keine Ahnung, mit Liverpool, mit Bayern, mit Real oder was auch immer. Ja. Das ist natürlich eine Leistung, die über allen Dingen steht, dreimal den WM-Titel zu holen.
Hast du herausgefunden, warum er 74 nochmal dabei war? Habe ich versucht zu recherchieren, aber es ist mir nicht gelungen, das rauszufinden.
Nein, ich glaube, er wollte dann ganz einfach nicht mehr 74, glaube ich zumindest. Aber
vom Alter her wäre es ja noch gut gegangen.
Natürlich, aber vielleicht kann uns ja jemand da irgendwie auf die Sprünge helfen, warum Pelé 1974 dann nicht mehr so aktiv war. Aber ich glaube, der Stellenwert von Pelé ist in Bezug auf seine Triumphe und Erfolge kristallisiert sich ja ganz wesentlich an diesen 3 WM-Titeln. Aber ich glaube, seine Rolle als Person für den brasilianischen Fußball, ich glaube, die können wir als Europäer, ähnlich wie es damals bei Maradona ist, gar nicht nachvollziehen. Also das ist, wenn ein Mensch, ein Sportler so sehr quer durch die gesamte Gesellschaft als Gott gilt oder als Ikone gilt, da tun wir uns ganz, ganz schwer. Ich meine, in Österreich hat auch große Sportler gehabt, auch wenn ich vor meiner Zeit und auch wenn es nicht mehr Sportler ist, aber ein keine Ahnung, alle Leute reden über Jochen Rindt und keine Ahnung, ja, der Hermann Mayer, Franz Klammer und so weiter. Aber Pelé ist ja wirklich so, in dem Land, in dem der Fußball über allen geht, ist diese Person bis zum Schluss hin über den Dingen gestanden.
Ja.
Und Ähnliches bei Maradona, und das können wir halt einfach ganz schwer nachvollziehen.
Ja, das Besondere ist halt in der Sicht, dass so wenig kritische Stimmen einfach gibt. Ja, heutzutage, du kannst ja über kaum jemanden sprechen, egal wie erfolgreich und wie gut das ist, ohne dass nicht sofort da jemand kommt, der sagt, aber das und das ist schlecht und das und das ist schlecht. Und bei so Leuten wie Pelé hat man das Gefühl, wirklich das Übermenschliche, von dem Leute dann immer hoch oder wo Leute dann immerhin hochstilisieren, kommt bei solchen Menschen halt besonders heraus.
Was aber tatsächlich, finde ich, eine verzerrte Wahrnehmung teilweise ist oder einfach zeigt, wie, dass der Pelé eine deutlich bessere PR-Agentur gehabt hat, als es ja, beispielsweise sicher, der Maradona gehabt hat. Weil wenn du die beiden anschaust, die vielleicht die zwei größten waren, die der Sport jemals gesehen hat, beide haben einen ähnlichen Lebensweg gehabt, aus wirklich sehr armen Verhältnissen aufgestiegen. Und auch der Pelé war kein Kind von Traurigkeit, wenn es um die Sachen geht. Hat uneheliche Kinder, der Sohnemann, also in der Familie hat's Themen gegeben. Das Einzige, was halt war, er hat nie diese öffentlichen Drogeneskapaden halt gehabt, wie es halt der Maradona vorgelebt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass Pelé einen ganz anderen Lebensstil geführt hat. Er hat geschäftliche Dinge gemacht, die, glaube ich, nicht ganz safe waren. Hat sie gut mitunter mit seiner eigenen Sportwerbefirma zu bereichern gewusst. Aber es ist halt bei uns, wenn du wirtschaftlich kriminell bist, immer was anderes. Also wenn du halt Drogeneskapaden lieferst am laufenden Band. Und
was es ist wirklich so einfach, ja.
Und was du halt gesehen hast, ist Maradona war zum Ende seines Lebens hin für viele körperlich quasi eine Witzfigur, wie er sich bewegt und wie er agiert hat. Und diese Momente hat halt einfach Pelé nie gehabt. Gut, es gibt auch Videos von ihm, wie er Schlagersänger ist und im ZDF auftritt, was jetzt auch nicht unbedingt cool ist, aber er hat einfach andere TV-Momente gehabt, als es Maradona gehabt hat. Das heißt, ich glaube, er hat sich schon sehr gut zu inszenieren gewusst. Er war ja auch Schauspieler tätig und so weiter. Aber so wie du richtig sagst, grundsätzlich perlt sehr viel Kritik an ihm ab. Und er steht in vielen Bereichen, wo Maradona wirklich in der direkt an der Kritik ausgesetzt wird, prallt ihm sehr viel Kritik an Pelé ab.
Ja. Wie schaut es denn bei dir aus? Was ist denn dein persönlicher Zugang zum Pelé? Wie kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal Kontakt mit ihm gekommen bist?
Naja, also Pelé kenne ich tatsächlich nur aus Erzählungen, aber ich kann mich erinnern, dass mein Großvater, der wenig Interesse am Fußball gehabt hat, über Pelé gesprochen hat. Also der Vater ist halt, Großvater war in den 30er Jahren geboren und der hat schon über Pelé gesprochen, weil das hat auch er gewusst, dass das ein großartiger Fußballer ist und den muss man sich anschauen, weil der ist etwas, der was wert war. Aber grundsätzlich habe ich kaum Berührungspunkte mit dem Typen, weil ich wenig mich mit brasilianischem Fußball beschäftigt habe, sein Wirken als Fußball-Ikone danach wenig mitverfolgt habe, aber man nimmt ihn einfach mit. Und ich habe es einfach akzeptiert, dass er vielleicht einer der größten und besten überhaupt war. Nur verbinde ich mit vielen anderen mehr persönliche Faszination, ob das jetzt beispielsweise Maradona ist. Und ich habe mal was sehr, sehr Schlaues gelesen. In dieser ganzen Diskussion, wer ist denn der größte Fußballer aller Zeiten? Weil die Leute lieben ja diese Diskussion, wer ist der größte von allen? Ist es Maradona, ist es Pelé, ist es Messi, ist es CR7, wer ist der GOAT, nicht? Und ich habe was Spannendes gelesen, und zwar ist es darum gegangen, dein eigenes Verständnis von Fußball prägt ganz wesentlich dein Bild, wer der Größte für dich ist. Das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt für viele ganz banal und nachvollziehbar, aber das macht für mich schon einen Sinn. Wenn Fußball für dich etwas ist, wo du sagst, es geht darum, ehrgeizig zu sein, konsequent zu sein, hart zu arbeiten, hart zu kämpfen, dann wird wahrscheinlich Cristiano Ronaldo vielleicht für die der größte Fußballer aller Zeiten sein, weil der hat ganz vieles über seinen Ehrgeiz gewonnen. Ja. Wenn du vielleicht ein Mensch bist, der sagt, okay, der Fußball ist für mich was Spielerisches, es geht um eine Leichtigkeit im Leben, um eine Leichtigkeit im Spielen, dann ist vielleicht Messi der ganz Großartige oder auch vielleicht Pelé. Wenn aber der Fußball, so wie es bei mir ist, ganz wesentlich ein Sinnbild fürs Leben ist, wo du sagst, es gibt nicht nur gute Seiten, sondern auch schlechte Seiten im Leben oder keine Ahnung, es geht auf und ab und so weiter und so fort, dann landest du irgendwann bei Maradona. Und deswegen fasziniert mich die Person Maradona viel mehr, als das beispielsweise die Person Pelé tut. Weil Maradona ist ganz hoch gehoben worden und ganz tief gefallen dann wieder. Jetzt wünsche ich mir für mich selbst und für alle in meinem Leben nicht so einen tiefen Fall und körperlichen Degeneration, aber trotzdem fasziniert mich die Person mehr. Deswegen ist vielleicht Pelé für mich war vielleicht der Beste, aber der Größte war für mich doch wieder Maradona dann.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also du bist jedenfalls der Meinung, dass die Diskussion eher Maradona oder Pelé ist und die Neuzeithelden à la Messi oder CR7 da noch keine Rolle spielen sozusagen?
Ich glaube, du kannst das Spiel nur vergleichen, wenn die einigermaßen im gleichen Zeitraum waren. Aktiv waren. Und ich tue mir ganz schwer, den Messi, ich glaube, der Messi ist der beste Fußballer. Von seinen Skills her der beste Fußballer, den es jemals gegeben hat. Mhm. CR7 ist vielleicht der erfolgreichste, ehrgeizigste, den es jemals gegeben hat. Aber von seiner Strahlkraft überragt Maradona, finde ich, allem. Oder überragen Maradona und Pelé die beiden. Weil das eine ist, dass du viel Geld damit verdienst und wahnsinnig gut in dem bist, was du tust. Das andere ist aber auch, was hast du für nicht nur Werbestrahlkraft, sondern allgemein für gesellschaftliche Strahlkraft. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Messi und CR7 für eine Gesellschaft so viel sind, wie Maradona und Pelé es waren. Mhm. Pelé hat ganz wesentlich das Ende der Diskriminierung von schwarzen Spielern in Brasilien verkörpert. Die brasilianische Fußballnationalmannschaft war ganz lange Zeit rein eine Mannschaft rein aus weißen Spielern. Und 1958 dann war er dann der Erste, glaube ich, der wirklich als dunkelhäutiger Spieler im brasilianischen Nationalteam groß aufgezeigt hat. Das heißt, der Typ hat eine gesellschaftliche Wirkung gehabt. Der Maradona hat in Argentinien eine riesen gesellschaftliche Wirkung gehabt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob Messi und CR7 die auch haben. Sie haben eine wahnsinnige Strahlkraft auf die jungen Leute heutzutage. Die Leute wollen so sein wie Messi, oder wobei ich glaube, die Leute wollen heutzutage so sein, die Jungen, wie Mbappé und wie Haaland. Aber viele wollten so sein wie CR7 und Messi. Aber ich glaube, vom gesellschaftlichen Standing her, und das gehört für mich genauso in die Bewertung dazu, sind wahrscheinlich Maradona und Pelé noch über den Dingen.
Also ich kann den Punkt nachvollziehen. Ich finde, ich habe über das auch nachgedacht im Vorfeld, wie ich das am besten ausdrücken kann. Ich finde, so eine Analogie zu Musiker ist immer ganz gut. Und während halt der Maradona diesen Rockstar-Flair einfach hat, weil er halt diese Höhen und Tiefen durchlebt hat, ist der Messi halt so extrem kantenlos zum Beispiel und so, wie soll ich sagen, blass, was das betrifft, was den gesellschaftlichen Impact betrifft. Wenn es jetzt rein darum geht, wer der größte Fußballer ist, tut immer schwer, am Messi vorbeizuschauen, weil was soll er noch machen? Es ist jetzt tatsächlich so, er hat alles mehrfach gewonnen, teilweise, was es zum Gewinnen gibt. Er hat sowohl als Teamplayer aufgezeigt, wie auch mit individuellen Leistungen geglänzt. Ich bin ja eigentlich nicht dafür, dass man individuelle Leistungen im Sport auszeichnet, von dem her ist mir diese GOAT-Diskussion sowieso ein bisschen wurscht. Aber prinzipiell muss man sagen, was reines Fußballerische betrifft, finde ich, dass es der Messi ist. Da kommt kein Pelé und kein Maradona auch noch ansatzweise hin. Auch der Ronaldo jetzt nicht. Aber wenn es darum geht, mehr als Fußball zu repräsentieren und Leute halt auch außerhalb des Fußballs abzuholen, dann sind es wahrscheinlich andere. Und da ist Maradona sicher ganz weit vorne, ja.
Und ich finde, wenn es darum geht, wessen Geschichte hat die größere Strahlkraft, dann kommst du an Maradona sicher nicht vorbei. Und dann ist plötzlich die Geschichte von Messi die Geschichte, dass er als extrem junger Mensch, ich glaube mit Anfang, keine Ahnung, was war er, 11, 12 Jahre, ja, nach Barcelona gegangen ist, dort die Akademie durchlaufen hat, dort absolute Clublegende, das brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber ein Film über das Leben von Messi ist wie eine Dokumentation, die auf Netflix produziert wird und die nicht wirklich viele Leute cool finden, weil es halt einfach eine Dokumentation ist, was du dann immer wieder mal siehst, was ja für Orks Haus hat, oder gleich wie so eine Ronaldo-Dokumentation.
Ja,
wenn, glaub ich, ja, wenn du dir aber das Leben in den vielen Dokumentationen von einem Maradona anschaust, die Story ist eine andere. Und deswegen ist die Strahlkraft der Person eine deutlich andere, weil sie über den Fußball, den er spielt, am Feld hinauswirkt. Dass Maradona zeitgleich auch noch ein unfassbarer Fußballer war, der seit seiner aktiven Karriere der Beste war, spielt eben dann für mich in die Karten zu sagen. Und da muss ich einfach sagen, David Belé einfach nie so wahrgenommen, wie es natürlich bei Maradona der Fall war.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, lieber Stefan. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Die Kategorie, also es war gut, ein bisschen einzuordnen, wo steht Pelé im Vergleich zu Maradona und wo stehen die zwei im Vergleich zu unseren aktuellen Größten sozusagen. Und das ist da wirklich sehr gut gelungen, das auszudrücken.
Und wo stehen sie im Vergleich zum Beispiel mit Stefan Meyerhofer?
Genau, da kann man einmal diskutieren, ob das wirklich die gleichen Sportarten sind.
Gut.
Passt, wir hören uns in Zukunft 14-tägig immer wieder mit einer netten Fußballgeschichte. So lange, bis wir wieder einen Grund haben, warum wir nicht aufnehmen, hätte ich gesagt.
Gut.
Wie so oft. Also freuen wir uns auch, wenn es nächste Woche wieder, oder in 14 Tagen wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.